Jeder würde so gern ausgesorgt haben. Ausgesorgt heißt für uns sorglos leben. Ausgesorgt. Keine Sorgen mehr. Im November 2016, es ist noch nicht lange her, erklärte die Regierung von Indien, alle 500 und 1000 Rupien Banknoten für null und nichtig. Man stelle sich vor, dass die EU beschließen würde, dass alle 10 und 20 Euro Scheine nichts mehr wert sind. Und um das Chaos perfekt zu machen, ist das Ganze geschehen mit einer vierstündigen Ankündigung. Was würdest du tun in diesem Moment der Ankündigung mit all deinen Zehnern und Zwanzigern? Du würdest sofort versuchen, sie irgendwie einzutauschen in eine Währung oder in Scheine, die noch was wert sind in 3 Stunden und 58 Minuten. Dieses Beispiel ist eine wunderbare Illustration für unsere christliche Haushalterschaft. Auch du hast schon einen Timer laufen, an dem all das Geld von einem Tag auf den anderen, von einem Augenblick auf den anderen nichts mehr wert sein wird. Du kannst es nicht mitnehmen. Der bekannte Buchautor Randy Alcorn, er sagte, du kannst es aber vorausschicken. Genauso wie diese indischen Händler sich in diesen keine 4 Stunden mehr verbleibenden Zeit bemühten, all ihre 500er und 1000er Scheine, Rupienscheine umzuwechseln, genauso können wir all unsere weltlichen Güter in einen Schatz verwandeln, der in Ewigkeit bestehen bleibt. Genau da haben wir in der letzten Predigt zu dem großen Serienthema Geld und Geben aufgehört. In Matthäus 6, wo Jesus sagte, weder Motte noch Rost werden es zerstören in Ewigkeit, wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Wie können wir das tun? Indem wir die Mittel, die Gott uns gibt, heute einsetzen, um Gottes Güte an andere weiterzugeben. Wir meinen, über Geld spricht man nicht. Aber Gott, Jesus, er sagt in seinem Wort an vielen Stellen, Geld ist tatsächlich etwas, was sehr einfach dein Herz zeigt. Dein Herz offenbart, deine Motivation offenbart und die Richtung zeigt, in die du dein ganzes Leben lang lebst. In Lukas 16 kommen wir heute zu einem weiteren Gleichnis. Viele Gleichnisse hat Jesus gesprochen. Und ein weiteres Gleichnis, dieses Gleichnis nennt sich das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, in dem Jesus deutlich macht, dass wir in Ewigkeit investieren. Jesus, er zeigt hier in diesem Gleichnis auf, wer tauglich ist, in seinem Reich mehr Verantwortung zu übernehmen. Interessanterweise ist Lukas 16 angeordnet, direkt nach Lukas 15. Was steht da? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der hatte auch eine Menge Geld. Was hat der gemacht? Er hat sein Erbe zu früh eingefordert, ist ausgezogen von seinem Vater, hat sein ganzes Geld verprasst. Dann kam die Hungersnot, er hatte Mangel und er musste Schweine hüten. Direkt im Anschluss nennt Jesus nun ein weiteres Gleichnis mit dem Thema Geld, nämlich dieses Gleichnis vom Verwalter. Und er zeigt uns in diesem Gleichnis, dass wir in die Ewigkeit investieren sollen. Und er gibt uns mit diesem Gleichnis auch einen Maßstab für jeden Leiter in Gottes Reich, für jeden Ältesten oder Diakon. All das finden wir heute in Lukas 16. Schlag gerne eure Bibeln auf und wir lesen die ersten 7 Verse, wo Jesus das Gleichnis, die Geschichte erzählt. In Lukas 16, die Verse 1-7 lesen wir. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst: Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sagte: 100 Korb Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Was für ein Gleichnis. Wo will Jesus damit hin? Wir sehen in diesem Gleichnis 2 große Lehren. Einmal die Aussage des Gleichnisses selbst und dann den Kontrast in dem ganzen Kontext von Lukas. Lasst uns nochmal in Vers 1 beginnen und die Aussage des Gleichnisses anschauen. In Vers 1 lesen wir: Er aber, also Jesus, sagte auch zu seinen Jüngern. Zu seinen Jüngern. Der Fokus Jesu richtet sich ganz konkret auf die, die ihm nachfolgen. Jesus spricht ganz konkret diejenigen an, die an ihn glauben. Zu seinen Jüngern sagt er. Wir sehen nachher in den Versen 10, 11, 12, dass die Pharisäer mit zuhören. Sie sind anwesend, aber das Augenmerk, der Inhalt dieser Botschaft ist auf die Jünger gerichtet. Was sagt er ihnen? Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Was fällt uns auf? Wir sehen nicht nur, dass es um Jüngerschaft geht, dieser Verwalter, er hat Geld von jemand anderem und er verschleudert es. Genau der gleiche Begriff wurde in Lukas 15 übrigens verwendet für den jungen Erben. Der hat auch sein Erbe genommen, ist ausgezogen und hat es verschleudert. Aber hier ist jetzt ein Verwalter, der noch nicht mal sein eigenes Geld hat und anscheinend verschleudert er es. Er wird angeklagt dieser Schuld. Dieses Anklagen ist das griechische Diabolo. Es ist der Ankläger, ja, der Teufel. Und so wurde dieser Verwalter angeklagt. Angeblich verschwendet er und verschleudert er das Vermögen. Also der Verwalter, der Inhaber ruft den Verwalter zu sich in Vers 2. Er muss antreten: Was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Der Verwalter geht zum Chef, geht zum Inhaber und er weiß, er ist gekündigt. Aber offensichtlich hat er noch Prokura. Er hat noch alle Rechte. Er hat noch die Bücher. Er hat noch die Schuldscheine. Und sollte wahrscheinlich ins Büro, um sein Zeug zusammenzusammeln. Dieser Verwalter ist der Grund dafür, dass die meisten Kündigungen in solcher Position ausgesprochen werden und in der Minute gelten. Und du gehst aus dem Büro und kommst nie wieder, weil viele Manager sonst genauso handeln würden. Der Verwalter, er wird sich klar. Er hat ab sofort mehr keine Arbeit. Er hat ab sofort mehr kein Geld, er hat ab sofort mehr keine Wohnung, denn die Verwalter haben immer auf dem Gut des Herrn gewohnt. Er hat ab sofort kein Essen mehr, denn die Verwalter haben immer mitgegessen von allen Angestellten. Die Kündigung steht fest und sie ist überhaupt nicht zur Diskussion. Der Chef hat gar nicht gefragt, ja, sag mir mal, was du davon hältst, sondern er hat die Anklage zur Kündigung gemacht. Nun lesen wir in Vers 3. Dieser Verwalter ist sehr clever. Er denkt bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ob er wirklich nicht graben kann, ob er wirklich nicht betteln könnte, na, da sagt er ja wenigstens, er schämt sich. Auf jeden Fall will er diese niedrige Arbeit nicht ausführen. Aber er ist clever und er sagt sich in Vers 4, ich weiß, was ich tun will. Warum? Weil er keinen Job mehr hat, keine Wohnung mehr hat, kein Essen mehr hat. Weiß er, was er tun will, damit, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Eine brillante Idee, ihm geht ein Licht auf. Er möchte, dass Menschen ihn aufnehmen. Lukas, er benutzt den Begriff an verschiedenen Stellen. Es ist das Zuhause-Sein bei jemandem. Auch in der Apostelgeschichte von Lukas geschrieben, heißt es von den Jüngern, die dort predigen, dass der eine Mann, Publius hieß, ein Landgut hatte und uns aufnahm und beherbergte. Also dieses Beherbergen, dieses freundliche Aufnehmen, nicht nur ein zähneknirschendes Asyl, sondern wirklich komm rein und bleibe. Das ist sein Plan. Wirkliche Gastfreundschaft. Er geht in sein Büro, Lukas 16, Vers 5. Er ruft die Schuldner des Herrn zu sich. Wahrscheinlich benutzt er Boten dafür. Das sind ja alles Arbeiter mit ihren Feldern, die am Anfang der Ernte Schulden gemacht haben, um am Ende der Ernte diese Schulden wieder abzugeben. Er lässt die rufen. Ihr merkt, das Ganze muss richtig schnell gehen. Er lässt keinen einzigen Tag verstreichen, als er das verstanden hat, dass er gekündigt würde. Und er lässt sie zu sich rufen. Und was schuldet ihm der eine 100 Bat Öl? Und er sagt, schreibe schnell 50. In der Gesellschaft damals war es üblich und gang und gäbe, dass eine Hand die andere wäscht. Wenn ich dir was Gutes getan habe, dann stehst du bei mir in der Kreide. Und genau das nutzt dieser Verwalter. Schuldscheine. Wir kommen in Kolosser 2 auch noch dazu, unser Schuldschein von Jesus, wurden damals von Hand geschrieben, und zwar der, der die Schulden gemacht hat, hat es geschrieben. Wir heute unterschreiben nur noch auf dem Vertrag. Damals hat man den gesamten Schuldschein von Hand geschrieben, und das war der Beweis, deine Handschrift, du schuldest diesen Betrag. Deshalb muss der Schuldner auch anwesend sein und nun schreiben mit seiner Handschrift, was der neue Schuldbetrag ist. Nun schulden diese zwei Männer dem Verwalter einen großen Gefallen. Wie großen Gefallen? 100 Bat Öl sind ungefähr 3 Jahreslöhne. Wenn wir nur vom Mindestlohn ausgehen, mit allen Nebenkosten sind es 50.000 im Jahr. Sagen wir mal, 150.000 schuldet er dem Verwalter, dem Inhaber. Und nun sagt er, schreibe schnell 50, schreibe die Hälfte. 1,5 Jahreslöhne einfach mal erlassen. Meint er etwas gut bei ihm? Den zweiten ruft er und er hat 100 Weizen an Schuld. Und 100 Kor Weizen sind 8 bis 10 Jahreslöhne. 8 bis 10 Jahreslöhne. Was soll er schreiben? Er soll 80 schreiben. Also auch dieser zweite Schuldner bekommt 2 Jahreslöhne erlassen. Der Text spricht nur von diesen 2 Schuldnern, aber er sagt auch, er ließ alle Schuldner zu sich rufen. Es schließt nicht aus, dass es noch mehr gab, Jesus nur verstanden hat. Die Pointe ist klar, wir reden jetzt nicht von Schuldner 3, 4, 5, 6. Mindestens aber diese 2. Nun, warum tut der Verwalter das? Damit sie mich aufnehmen in ihre Häuser. Er weiß, er ist gekündigt. Er weiß, der Ortswechsel steht an. Er weiß und er trifft Vorsorge. Er sorgt für ein Ereignis vor, welches ihn ganz sicher treffen wird. Und Jesus sagt nun in den Versen 8 und 9, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, Haushalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. In Vers 8 ist nicht ganz klar, ob der Herr, der Inhaber, sagt und den ungerechten Verwalter lobt oder ob der Herr Jesus den ungerechten Verwalter lobt. So oder so ist beides möglich. Der Chef kann seinen Verwalter loben, weil er einfach so clever ist und sagt, das muss ich dir lassen. Du hast schlau gehandelt. Wenn er das sagt, dann wird es ihn auch nicht groß jucken, dass da diese paar Jahreslöhne weniger zurückkommen. Aber der Herr Jesus, er sagt, auf jeden Fall lobt er diesen Verwalter für was? Dafür, dass er vorsorgt, dafür, dass er nach vorne denkt. Das ist die Aussage. Wir schauen uns gleich in den nächsten Versen die Anwendungen an, die Jesus selbst gibt. Aber zuerst, neben der Aussage, lasst uns den Kontrast in Erinnerung rufen im ganzen Kontext. Der Kontrast zu Lukas 16. Bevor wir zu Lukas 16 kommen, hat Lukas schon in Kapitel 12 vom Umgang mit Geld gesprochen. Er sagt in Lukas 12, Vers 15 bis 21, erzählt er die folgende Geschichte. Jesus sagt zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Der Kontrast hier in Lukas 12 ist, dass Jesus das Gleichnis eines Mannes nennt, der viel verdient hat, aber es nicht eingesetzt hat. Er hat nur gespeichert. Und das, sagt Jesus, ist töricht. Er sagt, du Narr. Viel verdienen ist keine Sünde. Wir werden in den nächsten Predigten noch davon sprechen. Aber viel verdienen, viel haben und nicht nutzen, sondern nur speichern, ist das, Vers 18, ich will meine Güter aufspeichern, was Jesus als nahrhaft, als Dummheit bezeichnet. Warum? Weil er nicht reich ist für Gott. sich nicht um sein Geld oder Vermögen zu kümmern oder auch um sein Erbe zu kümmern, ist töricht. So viele alte Menschen kümmern sich nicht um ihr Erbe. Es ist fatal. Stattdessen sei reich für Gott. Nutze es. Lukas 12, Vers 40, einige Verse später, sagt Jesus nochmals, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Also die Verwalterschaft für Gott aufzuschieben, kann ich morgen noch machen, ist genau das, was Jesus hier in Lukas 12 schon aufgedeckt hat. Für jeden von uns gibt es den Moment des Ortswechsels von dieser Erde in die Ewigkeit. Stimmst du zu? Stimmst du mir zu, dass der Ortswechsel von dir und mir von hier in die Ewigkeit heute Nachmittag sein könnte? Dann sagt Lukas 12 uns, sei reich für Gott. Solange du Möglichkeit hast, solange du Gelegenheit hast, solange du planen kannst, solange du Freude dabei haben kannst, reich zu sein für Gott, schieb es nicht auf. Der Verwalter, er wusste, er hat nur noch wenige Momente Zeit und Zugang zu den Schuldscheinen seines Herrn. Diese Momente nutzt er noch, um Zukunftsvorsorge zu betreiben. Letzte Predigt haben wir was gesehen? Wir können Gott vertrauen. Wir können doch unserem Gott vertrauen. Die Grundlage für alles. Wir können ihm vertrauen, weil er die Welt erschaffen hat und erhält. Wir können ihm vertrauen, weil er Israel versorgt hat. Wir können ihm vertrauen, weil er die Vögel des Himmels versorgt und die Blumen schön wachsen lässt. Wir können doch unserem Gott vertrauen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so viel davon sprechen, das Böse wegzutun und nicht mehr zu tun, und dann zufrieden sind, wenn wir nicht sündigen. Also wenn wir unser Geld nicht verprassen, dann sind wir alle happy. Lukas 12 macht deutlich, das reicht nicht. Sondern das, was wir stattdessen Gutes zu tun haben mit dem, was uns anvertraut ist, mit den Gelegenheiten, müssen wir tun. Sonst haben wir am Ende auch nichts davon. Diesen zweiten Schritt nicht nur ablegen, was schlecht ist, sondern auch das Richtige tun, ist, was Jesus möchte. Und nur dann kommt der Lohn. Warum tun wir das? Weil wir Gott vertrauen. Weil wir Gott vertrauen und weil wir sicher wissen, unsere Kündigung kommt. Unser Ortswechsel steht bevor. Also haben wir hier in Lukas 12 gelernt, in dem größeren Kontext, wir dürfen auch nicht passiv sein. Wir dürfen nicht horten, sondern reich sein für Gott. Nun, im nahen Kontext von Lukas 15, dem verlorenen Sohn, sagte ich schon, er hat sein Erbe, der verlorene Sohn. Er benutzt nicht das Geld eines anderen, auch wenn er es ein bisschen früh eingefordert hat, aber es ist sein Geld. Er hat es, er verprasst es, er verschleudert es. Lukas 15, Vers 13 lesen wir, nicht lange danach packt der jüngste Sohn alles zusammen und reist in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Also alles verschleudert im ausschweifenden Leben und er hat Mangel. Der Verwalter hat auch angeblich verschleudert. Und er sagt sich, bevor ich Mangel haben werde, will ich vorsorgen. Das ist der Unterschied. Was ist das Herrliche am verlorenen Sohn? Das Herrliche am verlorenen Sohn ist, egal, ob du gerade mitten im ausschweifenden Leben bist oder ob du schon bei den Schweinen sitzt und Mangel hast. Was ist immer klar? Die Arme des Vaters sind weit, weit offen. Und zu jedem Zeitpunkt und jedem Moment kannst du dich erinnern und sagen, ich gehe zu meinem Vater. Das heißt, auch im Umgang mit deinen Finanzen ist jeder Moment ein Moment, in dem wir sagen können, ich gehe zurück zu meinem Vater. Dieses Gleichnis hat natürlich mehr Aussage. Aber hier, wie Lukas es anordnet, ist der Kontrast doch bemerkenswert. Und der untreue Verwalter, bevor der Mangel kommt, plant er schon voraus. Wir sehen hier nun zurück zu Lukas 16, dass Jesus auffordert, wie der richtige Umgang mit Geld aussieht. Das ist der zweite Teil unserer Predigt. Schaut Lukas 16, die Verse 8 und 9 an. Dort sagt Jesus: Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Auch ich sage euch. Auch ich sage euch. Das ist eine Betonung von Jesus. Hört gut zu. Hier ist die Essenz seines Gleichnisses. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Du kannst Jesus doch vertrauen. Du kannst Jesus vertrauen. Also sorge aus für die Ewigkeit. Sorge aus für die Ewigkeit, die ganz sicher kommen wird. Die dich ganz sicher einholen wird. Sorge heute aus. Der Zusammenhang macht uns deutlich, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Sei reich für Gott, sei nicht passiv. Verschleudere nicht, was du hast. Und wenn, dann ist der Weg zum Vater immer offen. Soweit zum größeren Zusammenhang. Schauen wir uns nun an, was Jesus an Lehren zieht in den Versen 10 und folgende aus diesem seinen Gleichnis. Die 5 Anwendungen für dein Leben. Lukas 16, 8 und 9 haben wir gerade gelesen. Lesen wir weiter in Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn, und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Greuel vor Gott. Lasst uns nun diese 5 Anwendungen herausarbeiten in unserer verbleibenden Zeit. Zuallererst, mach dir Gedanken über dein Leben nach der Kündigung. Nach der Kündigung auf dieser Erde. Ihr kennt alle das Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. In einem Bild ausgedrückt, könnte man sich das auch so vorstellen. Lassen Sie die Taschen hier, die Sie nicht mehr brauchen. Egal, wie viel du hast, es ist in einem Augenblick nichts mehr wert. Dafür lobt der Herr den ungerechten Haushalter in Vers 8, dass er klug war. Dass viele Menschen in der Welt sogar klüger sind als die Gläubigen. Wie könnten wir von so einem schlechten Vorbild lernen? Hat Jesus jetzt befürwortet, dass er das Geld veruntreut? Nein, er benutzt dieses radikale Mittel dieses Gleichnisses, um uns aufzuwecken, um uns deutlich zu machen, selbst sie tun das schon. Und Jesus geht weiter und sagt, der Mammon selbst, das Geld an sich, ist schon ungerecht. Nutze es für die Ewigkeit. Jesus will hier nicht befürworten, dass wir so umgehen würden. Aber offensichtlich hat der Verwalter auch nichts Verkehrtes getan, sondern es war der Fehler seines Inhabers. Er war klug, sagt der Text. Er macht sich Gedanken. Er hat vor Augen, morgen habe ich keine Wohnung mehr. Wo werde ich sein? Nun, es ist so spannend, dass Jesus hier die Worte benutzt, macht euch Freunde. Das ist kein Zufall. Jesus, er möchte, dass du das für dich selbst machst. Das ist hier die Betonung. Es wird dir selbst zugutekommen. In Matthäus 6, Vers 20 lesen wir die Worte, sammelt euch Schätze im Himmel. Versteht ihr das? Wem nutzt das alles? Halten wir diese Serie, weil das Budget knapp ist? Nein, wir halten sie unter anderem, weil wir das Budget ausbauen wollen, ja, aber vor allem, weil es dem nutzt, der gibt. Der Text, er macht es an allen Stellen deutlich. Hier in Lukas 16, in Matthäus 6, sammelt euch Schätze im Himmel, ihr werdet einen Schatz haben, in Lukas 6. In 1. Timotheus 6, Vers 18 und 19, die Reichen in dieser Weltzeit, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Die Schrift ist so deutlich, dass Gottes Güte so riesig ist, dass er nicht nur uns errettet, nicht nur uns Gaben gibt, nicht nur uns in den Himmel bringt, sondern dass er uns hier auf Erden auch noch wenig oder viel anvertraut, um für uns selbst in Ewigkeit einen Unterschied zu machen. Unfassbar. Geld zu geben, kommt dem Geber selbst zugute, kommt dir selbst zugute. Gott, er will dich belohnen und er gibt uns heute schon dieses Prüfkriterium, diese Verwalterschaft. Weil wir geben, wird die Ewigkeit anders aussehen. Für andere Menschen und für dich. Ich möchte dich aufrufen, fang heute an, diesen Teil des Vaterunsers zu beten. In Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser täglich Brot. Gib uns heute unser täglich Brot. Wann haben wir zuletzt dieses Gebet gesprochen? Nicht wortwörtlich, aber vom Inhalt her. Haben wir es überhaupt nötig? Oder vertrauen wir doch so sehr auf uns selbst? So sollen wir beten. Das sind die ersten Worte des Vater Unsers. Also die Aussage zuerst, den Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Die zweite Anwendung. Investiere in Menschen, die dich im Himmel erwarten. Nun, Jesus sagt in Vers 9, Lukas 16, Vers 9, auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Der verlorene Sohn hat sich Freunde gekauft. Die waren auch weg, weil alle hatten Hungersnot. Der Verwalter hier, er macht sich Freunde und sie nehmen ihn auf in die Häuser. Ab morgen hat er ein Dach über dem Kopf. Die Elberfelder Übersetzung, sie sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelten. Also wenn diese Währung nichts mehr wert ist, für alle von euch, die gerne in den Finanzmärkten unterwegs sind, die kennen diese Kurven. Die Kurve, die muss natürlich eigentlich immer aufwärts gehen. Sie geht nicht immer aufwärts, sie geht mal hoch, mal runter. Aber es kommt dieser Moment, wo diese Währung, diese Aktie zu Ende ist. Ein völliger Einbruch. War es Anfang letzter Woche, wo der größte Aktieneinbruch an einem Tag vor sich ging? Der Wert, den die Medien berichtet haben, ich habe gar nicht gezählt, wie viele Nullen der hat, wie in diesem einen Moment Billionen von Dollar nichts mehr wert waren. Nur wegen irgendeiner Neuigkeit von einem Tech-Giganten in China. Dieser Moment, wenn die Währung zu Ende geht, der kommt. Und dann soll man uns aufnehmen in die ewigen Hütten. In die ewigen Hütten. Nun, Lukas, er beschreibt in Lukas 9, dass diese Hütten die Ewigkeit ist. Da wollen die Jünger drei Hütten bauen. Ihr erinnert euch in der Verklärung? Es ist unmissverständlich, dass Jesus hier die Ewigkeit meint. Und dass, wenn wir heute in Menschen investieren, es Menschen geben wird, diese Freunde, die, wenn wir dann übergehen von dieser Welt in die Ewigkeit, eine Willkommensparty haben für euch. Einige von denen kennt ihr noch nicht mal. Investiere in Menschen, die dich im Himmel erwarten. Du musst all die Leute nicht mal persönlich kennen. Wir werden Menschen treffen, die sagen werden, danke Jakob, danke Klaus, danke Susanne, danke, dass du dem Herrn deine Mittel zur Verfügung gestellt hast. Ich wurde dadurch gerettet. Danke, ich wurde dadurch belehrt, vor Sünde bewahrt. Danke, ich wurde dadurch belehrt und konnte besser dienen. Danke, das meint Jesus. Wir werden echte Wohnungen haben im Himmel. Es wird echte Menschen geben. Und diese echten Menschen werden sagen, Freund, komm rein. Wenn der Verwalter auf Erden schon für seine Zukunft vorsorgt, wie viel mehr wir, die wir gläubig sind, wo wir genau wissen, die Ewigkeit kommt. In dem tollen Buch, Wo dein Schatz ist, von Randy Alcorn, die Kurzfassung von dem dicken Schinken, es liegen auch ein paar hinten auf dem Büchertisch, schreibt er auf Seite 63, dass man es beschreiben kann wie folgendes Bild. Unser ganzes Leben ist wie ein kleiner Punkt. Ein kleiner Punkt ist unser Leben hier auf Erden. Und die Perspektive, die ein Mensch haben kann, kann nur auf diesen Punkt gerichtet sein. Aber von diesem kleinen Punkt geht ein Strahl aus, der bis in die Ewigkeit geht. Und die Frage, die sich jeder Einzelne stellen muss, ist, worauf liegt mein Augenmerk? Auf dem einzelnen Punkt, mein Lebensanfang und Lebensende? Oder auf dem Strahl der Ewigkeit, der bleiben wird? Alcorn hat noch viele weitere tolle Geschichten und Ermutigungen. Ein sehr, sehr schönes, sehr kurzes Büchlein. Was tust du, was für die Ewigkeit anhält? Auf welche Phase deiner Existenz fokussierst du dich? Auf die Phase der Existenz hier auf Erden oder auf die Phase der Ewigkeit? Natürlich trifft diese Wahrheit nicht nur auf den Umgang mit Geld zu, sondern auf jedes Leid, auf jede Herausforderung unseres Lebens, auf jede Schwierigkeit, auf jedes unerfüllte Bedürfnis. Worauf richten wir unseren Blick? Also, wir machen uns erstens Gedanken über das Leben nach der Kündigung. Zweitens investieren wir in Menschen, die uns im Himmel erwarten. Und drittens sehen wir, dass Jesus diesen Moment nutzt, um uns zu lehren, dass wir mit wenigem Geld treu sein müssen. Lukas 16,10 heißt es, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wir prüfen ständig im Kleinen und vertrauen dann mehr an. Wenn dein Kind das Wechselgeld nicht zurückbringt, überlegst du dir nächstes Mal genau, welchen Schein du ihm mitgibst. All diese Argumente, wenn ich doch nur mehr hätte, dann würde ich natürlich beginnen. Sie verlieren ihren Boden mit dieser Aussage in Vers 10. Egal wie wenig du hast, du kannst beginnen. Du kannst zurückgehen, nach vorne gehen und in Kapitel 16 noch den armen Lazarus dir anschauen. Der arme Lazarus, der nichts hatte und der in Ewigkeit im Schoß Abrahams wiedergefunden wird. Es geht nicht darum, wie viel du hast, sondern es geht darum, dass du mit dem, was du hast, beginnst. Es geht nicht um deine Umstände, es geht um dein Herz. Und egal, ob du viel oder wenig hast, wenn du mehr hast, wirst du genauso mit dem mehr umgehen, wie du umgehst mit dem, wo du wenig hattest. Was machst du also heute mit dem, was du anvertraut bekommen hast? Ich möchte dich aufrufen, wirklich darüber nachzudenken und dich zu freuen über das, was kommt. Freu dich über das, was kommt. Freu dich, denn die Schrift, sie lässt uns erahnen, was für eine Rendite wir erhalten werden. Schlag mal Matthäus 19, Vers 29 auf. Und dort sehen wir, dass die Güte Gottes beziffert eine hundertfache Rendite ist. In Matthäus 19, 29 sagt Jesus, jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. In diesem Moment, was wären die Worte, die du an Jesus richten würdest? Jesus spricht nicht nur von Finanzen in diesem Zusammenhang. Vielleicht würdest du sagen, Jesus, ich habe Verwandte, die den Kontakt mit mir meiden. Dann würde Jesus sagen, deine Brüder und Schwestern in Ewigkeit werden hundertfach Freunde, Freundinnen, Brüder und Schwestern sein. Vielleicht würdest du sagen, ich vermisse die Landschaft meiner Heimat. Dann würde Jesus sagen, dein Wohnort in der Heimat, hundertmal schöner, das erwartet dich. Vielleicht sagst du Jesus, ich habe keine Anerkennung auf dem Schulhof. Dann würde Jesus sagen, jede Träne wird weggewischt. Und die Anerkennung Jesu wird hundertmal größer sein. Dürfen wir überhaupt so rechnen? Dürfen wir solche Fragen stellen? Ist es nicht irgendwie kindisch? Vielleicht. Aber Jesus antwortet nur auf die Frage von Petrus. Manchmal sollten wir Petrus wirklich lieben und ihm danken in Ewigkeit, dass er so direkt gefragt hat. Weil Petrus in seinem Mut fragt in dem Vers vorher, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Und Jesus antwortet mit diesem Prinzip hundertfach. Er will verdeutlichen, es ist so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Und wenn wir mal bei den Zahlen bleiben würden und du 100 Euro monatlich geben würdest in das Reich Gottes, dann würde Jesus zu dir sagen, alle 8 Jahre hast du 1 Million im Himmel. Bei 100 Euro monatlich. Bei 400 Euro monatlich würde Jesus sagen, alle 2 Jahre die nächste Million. Das ist einfach nur der monatliche Betrag mal 12 mal 100. So ist die Rendite, die Gott uns verspricht. Nicht, dass wir nur damit rechnen, aber Jesus nutzt es als Ansporn. Was immer du für deinen Herrn Jesus opferst, erinnere dich daran, multipliziere es mit 100 und freu dich auf den Himmel. Freu dich auf den Himmel. Deshalb gibt es Menschen, die wirklich ernst meinen, Herr, komme bald. Und wenn dein Herz gerade nicht auf die Ewigkeit gerichtet ist, wenn du sagst, ich freue mich gar nicht wirklich auf den Himmel, wie schaffst du es, dein Herz dahin zu bekommen? Es ist einfach. Hast du Fieber gehabt, vielleicht die letzten Monate, die letzten Wochen, vielleicht schon länger her? Wieso würdest du, wenn du Fieber hast, darüber nachdenken, zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht wenigstens, zu diesem Tabletten zu greifen, wo drauf steht, fiebersenkend? Warum würde man das machen? Ist es nicht völlig naiv, dass irgendwie so ein Stück Pulver zusammengepresst etwas an meinem Fieber ändert? Nein, du machst es, weil du dem glaubst. Weil du diesem Text auf der Verpackung glaubst. Wie schaffe ich mein Herz auf den Himmel auszurichten? Du musst nur dem Text glauben. Wie? Sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Du musst es aber ausprobieren. Du kannst nicht auf die Fiebertablette gucken und dir denken, ich glaube ganz fest daran. Du musst es tun. Und die Verheißung ist wahr. Wenn dein Schatz in Ewigkeit ist, wirst du dich freuen, die Rendite zu erblicken. Und die 100, ich glaube, es wird mehr. Denn wenn Christus arm wurde, den Himmel verlassen hat, damit wir reich würden, das ist der Maßstab seiner Güte. Die 100 ist nur ein kleiner Ansporn. Und alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Für uns selbst macht die Schrift so deutlich, das ist der Ansporn. Vorsorgen. Und neben dem, dass er sagte, sei treu in Kleinem, sagt er nun in Vers 12 noch, es ist gar nicht deins. Das ist der Unterschied zwischen dem verlorenen Sohn und dem Verwalter hier. Der verlorene Sohn hatte sein Erbe und hat es verprallt. Und der Verwalter, es gehört ihm gar nicht. Und genau das macht Jesus hier deutlich. Du musst mit dem Gut des anderen treu sein. Sonst bekommst du das Eure nicht. Sonst bekommst du dein Erbe nicht. Das ist das, was uns im Himmel erwartet, ist unser Erbe. Wo und wie sollen wir treu sein? Nun, wir werden in den nächsten Predigten mehr Zeit dafür haben. Aber in Kürze macht die Schrift deutlich, dass wir treu sein müssen, für unsere persönlichen Bedürfnisse zu sorgen. Das möchte Gott, dass wir unser Geld so verwalten, für uns selbst sorgen. Gott möchte, dass wir für unsere Familien sorgen und für unsere verwandtschaftlichen Bedürfnisse, 1. Timotheus 5,8. Gott möchte, dass wir den Staat bezahlen. Gott möchte, dass wir den Staat bezahlen. Wir nennen das auch Steuern. Aber eigentlich bezahlen wir das, was dem Kaiser gebührt, Römer 13. Wir sehen im ganzen Buch Prediger und in 1. Timotheus 6, dass es einen angemessenen Genuss gibt, den Gott uns gewähren möchte, als Frucht von all der Arbeit. Es ist völlig in Ordnung. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von Thomas Westermann. Du kannst den Cappuccino auch in Large bestellen. Und dann sehen wir, dass wir investieren sollen in der Verwalterschaft für alles, was geistlich nützlich ist. Investiere, dass du Gastfreundschaft üben kannst. Investiere, dass du besser dienen kannst. Investiere, dass du helfen kannst. Investiere für Leute in Not. Unterstütze die Arbeit in deiner Gemeinde. All das ist, was die Verwalterschaft Gottes ist für unser Geld. Aber am Anfang steht dein Entschluss, alles, was ich habe, gehört Gott. Das ist der harte Entschluss. Darüber nachzudenken, alles, was ich habe, gehört Gott. John Wesley, er hat genau das verstanden. Randy Alcorn schreibt hier auf Seite 31, eines Tages ritt ein verzweifelter Mann dem englischen Prediger John Wesley hinterher. Als er ihn eingeholt hatte, schrie er entsetzt: Mr. Wesley, etwas ganz Furchtbares ist passiert. Ihr Wohnhaus ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Wesley ließ die Nachricht einen Moment auf sich wirken und erwiderte dann ruhig: Nein, Gottes Haus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Das bedeutet für mich eine Verwalterschaft weniger. Wesleys Antwort war keine Verneinung offensichtlicher Tatsachen, sondern die mutige Bejahung der Wirklichkeit, dass alles Gott gehört und wir lediglich seine Verwalter sind. Gottes Konto läuft gleichsam auf unseren Namen. Wir haben uneingeschränkten Zugriff darauf. Das ist ein Privileg, das man leider oft missbrauchen kann. Alles gehört Gott. Wenn du mit dem Gut eines anderen nicht treu warst, wer wird euch das Eure geben? Alles gehört Gott. Und wenn du gar nicht geben kannst, weil du so hoch verschuldet bist, dann werde frei von den Schulden. Verkaufe, was du hast, um schuldenfrei zu sein und fang an zu arbeiten, um in die Lage zu kommen, geben zu können. Es ist so einfach. Als letztes sehen wir, dass Jesus diesen Text, dieses Gleichnis benutzt, um uns zu belehren, dass wir unser Herz vor dem Götzen des Materialismus bewahren müssen. Er macht deutlich in Lukas 16,13, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Menschen damals haben verstanden, dass wenn du ein Sklave bist, dann bist du ein Sklave von einem Herrn. Wir verstehen das heute kaum, weil du kannst zwei Jobs annehmen und kannst diesen zwei Herren, so gut du es versuchst, dienen. Das geht nicht im Kontext damals. In der Sklaverei hast du einen Herrn und keinen anderen. Das ist das Bild, was Jesus benutzt. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Es ist unmöglich. In unseren Gedanken meinen wir manchmal, es sei möglich. Aber dann müssen wir zurück zu Punkt 4. Alles gehört Gott. Ich diene für Gott. Ich diene dafür, dass sein Reich gebaut wird und gefördert wird. Und darunter wird alles andere sichtbar. Wie kann ich mein Herz prüfen, ob ich dem Materialismus nachgegeben habe? Einer der ersten Elemente ist, du gibst mehr aus, als du verdienst. Das ist das Offensichtlichste. Du gibst mehr aus, als du hast. Du nimmst Kredite auf für etwas, wo gar kein Gegenwert hinter ist. Ein anderes Element ist, du bist neidisch. Du willst haben, was andere haben. Es zeigt Materialismus. Wir haben in Lukas 12 gesehen, du möchtest horten, du möchtest schützen, du willst für dich selbst bewahren und nicht reich sein für Gott. Das ganze Nachdenken über das Geld macht dir viele Sorgen. Du denkst viel darüber nach oder du suchst schnellen Gewinn. Du denkst viel darüber nach, worin du investierst. Wenn du eine VW-Aktie kaufst, dann wirst du ab diesem Moment in allen Zeitschriften, die es gibt, sehen, wenn sie auf einmal von VW berichten. Niemand heutzutage würde eine VW-Aktie kaufen. Aber vom Prinzip her, wo wir unser Geld reinsetzen, da folgt das Herz. Wir werden Interesse dafür haben. Wir werden gucken, wie es diesem Unternehmen geht. Diese Sorgen oder den schnellen Gewinn zu suchen, gierig zu sein, ist Zeichen von Materialismus. Unzufriedenheit mit dem, was du hast, ist ein Zeichen, dass dein Herz sich dazu neigt. Oder einfach nur die Tatsache, dass du, während du dieser Predigt zuhörst, dir denkst, ich will nach Hause. Ich will über dieses Thema gar nicht nachdenken. Auch das zeigt, dass dein Herr das Geld ist. Wenn du gar keinen Gedanken darüber verschwendest, die nächste Woche in deiner stillen Zeit weiter über dieses Thema nachzudenken, dann ist dein Herr dein Geld. Traust du dich, in den Spiegel deines Herzens zu schauen? Traust du dich, deine Finanzen wirklich durchzudenken? Traust du dich, sie zu evaluieren? Traust du dich, sie deinem Ehepartner zu zeigen? Traust du dich, anderen darüber zu erzählen? Der Moment kommt, an dem Jesus fragen wird. Also dein Herz auf die Ewigkeit richten, beginnt damit, dein Herz in die Ewigkeit zu investieren, deinen Schatz in Ewigkeit zu sammeln. Wenn wir geben, wird die Ewigkeit anders aussehen. Für andere und für uns selbst. Ich möchte uns erinnern, mit 2. Korinther 8, 8 und 9 müssen die Woche entlassen. Dort schreibt Paulus: Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Lasst uns unseren Herrn loben für seine Gnade. Gleich gemeinsam diese seine Gnade im Lied besingen. O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Lass uns aufstehen zum Gebet und zum gemeinsamen Gesang. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für diesen großen Ansporn und Freude, die du uns gibst in deinem Wort. Vertrauen auf dich ist die Grundlage für all unser Handeln. Wir glauben dir und deinem Wort in Bezug auf die Ewigkeit und Rettung unserer Seele und genauso in Bezug auf deinen Lohn, auf deine Verheißung. Und so wollen wir beten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, unser Leben und unser Handeln zu evaluieren und darüber nachzusinnen, was deine Absicht ist mit der Verwalterschaft, die du uns gibst. Wir möchten dich bitten, Herr, dass wir freudig anerkennen, dass wir dein Geld verwalten, dass wir deine Mittel haben, um zu tun, was dein Wort sagt. Und nein, es ist nicht nur geben. Es ist so viel mehr. Es ist dein Reich voranzubringen mit dem, was du hast, was du uns gegeben hast, in dem Wissen, dass dir alles gehört. Und so möchte ich beten, Herr, dass die Freude und Klugheit unseres Lebens zum Vorschein kommen möge, wenn wir weiter nachsinnen über die größeren Entscheidungen unseres Lebens, die immer und immer wieder kommen. Und wir wissen, Herr, dass der Kampf um die Reinheit nie aufhört, genauso wie der Kampf gegen die Habsucht auf dieser Seite der Erde nicht aufhört, denn er offenbart so sehr, für welches Reich wir leben. Und wir wollen, Herr, deine Gnade in Erinnerung haben und für dein Reich leben. Amen.